Heute wollen wir mal reden über das Thema Holzfassade im dritten Teil. Wir haben schon drüber gesprochen, über die Planung, dann haben wir über die Konstruktion gesprochen und jetzt geht es an die Fassade, an das Fassadenkleid und deswegen haben wir auch so einen, ja, ein bisschen frechen Titel genommen. Holzfassaden sind unkaputtbar oder warum ist Holz an der Fassade so dauerhaft? Ob das wirklich so ist, das werden wir herausfinden. Und natürlich ist wieder mit dabei Holger. Ich sage herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Natürlich bin ich wieder gerne dabei und ich freue mich wirklich, dass wir uns für dieses Thema so viel Zeit genommen haben, dass wir das in drei Teilen aufgeteilt haben. Und man denkt, naja, gut, Holzfassade, was will man da so lange drüber besprechen? Aber wir werden sehen, da sind eine ganze Menge Fragen, die wir hier erörtern können.
Ja, das stimmt. Und nach unserer letzten Folge bin ich natürlich wieder so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe wieder auf die Wärmedämmverbundsysteme geschaut und habe doch tatsächlich das ein oder andere Loch gesehen. Und das bringt mich natürlich auch schon zu meiner ersten Frage. Ja, sind hinterlüftete Fassaden der Standard bei den Fassaden? Ich würde sagen, nee, oder?
Ja, im Grunde genommen schon. Wenn man den Bogen ein bisschen größer schlägt, dann schon. Wenn man jetzt nur Deutschland betrachtet und manche Regionen von Deutschland, dann sind halt tatsächlich Holzfassaden eher der Exot. In vielen Ländern Europas, Nordeuropas, Osteuropas haben wir sehr, sehr viele Holzfassaden. Also hier dominiert tatsächlich in manchen Teilen der Bundesrepublik doch eher das Wärmedämmverbundsystem. Man staunt, wenn man sich näher damit befasst, warum sich so viele eigentlich für das Wärmedämmverbundsystem entscheiden. Also meine Vermutung ist, die Menschen haben sich einfach daran gewöhnt und wollen genau das Gleiche wie der Nachbar haben. Und dann geht die Kette nicht so richtig los mit den Holzfassaden. Aber es lohnt sich, sich da mal vorm Bauen damit zu befassen und das in die Erwägungen mit einzubeziehen.
Ah, okay. Also, ne, da haben wir eigentlich schon die beiden Spieler auf dem Platz, oder? Das ist einmal, welche Materialien werden für Fassaden so verwendet? Wir haben mal, das wäre bei einem Verbundsystem, wenn wir einmal eine Holzfassade, oder gibt es da noch weitere Mitspieler?
Oh ja, also erstmal teilen wir das in zwei Kategorien. Das haben wir beim letzten Mal, als wir über die Konstruktion gesprochen haben, ja schon gemacht. Also wir befassen uns heute ausschließlich mit der hinterlüfteten Fassade, da wo eine Luftschicht hinter der Fassadenbekleidung ist. Und für diese Be Fassadenbekleidung selbst, da gibt es tatsächlich unglaublich viele Varianten. Soll ich sie kurz mal aufzählen? Also mal sehen, wie weit wir kommen. Also es sind Platten, mineralische Platten, Faserzement, aber auch natürliche mineralische Materialien, wie zum Beispiel ein Schiefer. Das ist aber so eine Sache für manche Regionen. Also im Harz haben wir das gesehen, in der Eifel sieht man das sehr viel, Schieferplatten an der Fassade. Ist auch so eine Tradition dann in diesen Regionen. Wir haben aber auch natürlich wie überall Kunststoff. Kunststoff haben wir auch, das sind die HPL-Platten. Manche sagen Kompaktplatten, großformatige in allen möglichen Farben, aber dann doch sehr stark aus dem Kunststoff geprägt. Wir haben Metalle. Wir finden an den Fassaden natürlich auch Metalloberflächen. Das ist aber selten für ganze Fassaden. Es gibt Glasfassaden in den Städten. Alles das ist hinterlüftet. Und wir haben eben ein ganz natürliches Material am Start und da wollen wir uns heute ein bisschen darauf konzentrieren. Sind die Holzfassaden, also diejenigen, die aus Brettern, aus Brettmaterial hergestellt sind. Brett hört sich immer so ein bisschen trivial an. Wir werden sehen, das ist gar nicht so mal eben nur so ein Brett. Es gibt zwar auch ein paar Holzwerkstoffe, es gibt Regionen wie in der Schweiz zum Beispiel, da wird gerne mit Holzwerkstoffplatten gearbeitet, Dreischichtplatten, Sperrholzplatten, da gibt es auch spezielle Produkte, die dafür geeignet sind. Aber das ist hier in Deutschland nie so richtig durchdrungen worden. Also immer mal wieder, aber nicht wirklich intensiv.
Ja, okay. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wir sind hier ja auch der Podcast so rund um das Thema Bau mit Holz. Da sind wir natürlich auch vielleicht ein bisschen beeinflusst und große Fans von dem Holz, sage ich mal. Und deswegen betonen wir das heute so. Aber wenn ich mir jetzt mal so eine Frage stelle, Holger, ne? Jetzt regnet das draußen, dann schneit das und irgendwie dann ist es morgens feucht, es ist neblig, ne? Und so eine Fassade, die ist immer draußen, ne? Die ist ja quasi unsere Schutzschicht quasi für das ganze Haus und so Holz, ne? Wenn ich jetzt durch den Wald laufe beispielsweise, dann sehe ich mal schon Holz am Boden liegen und dann trete ich aus Versehen drauf und dann ist das einfach nur noch so Grus. nur noch Matsch quasi, ne? Ja, an so einer Fassade, bleibt das Holz denn irgendwie nicht dauerhaft feucht oder gibt es da so kritische Grenzen?
Ja, gibt es tatsächlich kritische Grenzen und Holz im Bodenkontakt funktioniert sehr gut beim lebenden Baum, aber leider nicht so beim geschlagenen Holz. Also wenn das tatsächlich im Wald mit Bodenkontakt ist, dann ist die Holzfeuchte immer sehr, sehr hoch. Und da gibt es tatsächlich einen Grenzpunkt und das nennt sich Fasersättigungspunkt. Das sind ungefähr 30 Masseprozent Feuchtigkeit, die in dem Holz sind. Also das Holz wiegt 400 Kilogramm und 30% davon, das wären 120 Kilogramm Wasser pro Volumen. Das wären dann, wäre dann die kritische Holzfeuchtigkeit. Liegt es da drunter, ist alles kein Problem. So, und das haben wir aber nicht, wenn wir das Holz quasi aufhängen wie auf die Wäscheleine, sondern wir befestigen das ja praktisch an das Gebäude und es hängt dort praktisch zum Trocknen. Und so muss man sich das auch vorstellen. Es trocknet dort hervorragend. Ja, es wird mal nass, aber das kann im Zuge des Holzlebens quasi tausendmal passieren. Nass werden, trocken werden, nass werden, trocken werden. Das würde dem Holz überhaupt nichts ausmachen. Der entscheidende Unterschied ist, dass das Holz immer wieder trocknen kann. Und wenn das Holz immer wieder trocknet, dann wird man solche, und das sind eben das, was man, was das Holz zerstört im Wald, das sind halt Pilze. Das ist ja, hat man vielleicht mal gehört, das Zusammenspiel aus Holz, dem Wald und der Pilze, das ist ja eine sehr intensive Verbindung, aber das braucht als Basis immer diese Feuchtigkeit oberhalb dieser 30 Masseprozent. Das erreichen wir an der Fassade quasi nicht. Und von daher, und selbst wenn wir es mal kurzfristig hätten, es trocknet rasch wieder ab und solch ein holzzerstörender Pilz, der braucht praktisch mal so ein halbes Jahr oder mehrere Monate auf jeden Fall, an konstant hoher Feuchtigkeit, bis der sich überhaupt so richtig entwickeln kann und man merkt, oh, jetzt wird die Holzsubstanz so allmählich abgebaut. Also, das haben wir an der Holzfassade nicht und das sieht man auch, dass wir uns da wirklich große Mühe geben, das alles richtig zu machen. Man hält immer Bodenabstand. Also, vom Gelände zur Holzfassade ist immer ein hinreichend großer Abstand, der ist sogar vorgeschrieben, wie groß er sein muss und den Abstand brauchen wir und den halten wir auch. Damit da auf Dauer nichts passiert. Also eine Holzfassade, 100 Jahre, kein Ding.
Okay, die hängt 100 Jahre und die trocknet und wird nass und trocknet und wird nass, okay. Ja. Und jetzt hast du gesagt, ja, es gibt ja auch so kritische Stellen. Was kann ich denn machen? Kann ich das Holz auch imprägnieren? Also wie so eine Jacke?
Ja, genau. Nee, brauchen wir nicht. Also wir brauchen Holz nicht imprägnieren, tun wir auch nicht. Die Imprägniererei ist so ein Phänomen, aus dem letzten Jahrhundert, zweite Hälfte letzten Jahrhunderts, hat sich das unheimlich durchgesetzt. Gerade bei uns in Deutschland, starke chemische Industrie, die hat das uns beigebracht, also mir auch als Zimmerer, dass wir das Holz immer schön imprägnieren sollen, sonst geht das kaputt. Alles Quatsch. Es gibt zwar Bereiche, wo Holz imprägniert wird. Also wenn wir eine Bahnschwelle zum Beispiel verlegen wollen, dann ist das Holz imprägniert, weil es dauerhaft im Kiesbett dort liegt, genau das Ausdruck. Natürlich, da müsste man das imprägnieren. Masten, Pfähle. Da gibt es zwar Hölzer, die das auch ohne Imprägnierung können, aber das normale, hier in Deutschland verfügbare Holz ist, müsste man imprägnieren. Haben wir nicht. Wir sind an der Fassade eines Gebäudes. Wir haben Bodenabstand. Das Holz hängt praktisch zum Trocknen an der Wand und ist sogar hinterlüftet. Und das sorgt dafür, dass das Holz immer wieder auf einen sehr trockenen Zustand zurückkommt.
Ja, das klingt doch perfekt. Also da haben wir schon mal eine langhaltende Geschichte. Und jetzt gibt es sicherlich nicht nur... Ja, perfekt. Da gibt es ja sicherlich nicht nur diese eine Art von Holz, sondern es gibt sicherlich verschiedene Hölzer, die ich da benutzen kann. Und die verhalten sich alle vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Was für Holzarten kann ich denn da benutzen oder wie unterscheiden die sich denn eigentlich?
Naja, wir arbeiten auf jeden Fall gerne mit den einheimischen Hölzern. Alles andere macht auch gar keinen Sinn, denn wir haben ja auch Holz genug in den Wäldern, sodass wir hier keinen Bedarf haben an irgendwelchen Importhölzern. Natürlich wird auch Holz aus anderen Ländern her transportiert und aus Deutschland wieder woanders hin. Das ist halt der Welthandel, funktioniert ja halt. Aber wir kommen ganz gut zurecht mit den Hölzern, die wir hier in Deutschland haben, wenn wir über die Fassade nachdenken. Sascha, wollen wir das mal so mal kurz durchgehen, was wir da so haben in unseren Wäldern?
Ja, spannend.
Also, fangen wir mal mit dem Tannenholz an. Die Tanne unterscheidet sich von der Fichte, weil die Zapfen nach oben wachsen und bei der Fichte nach unten, wenn man mal durch den Wald geht. Und die Tanne ist tatsächlich eine botanisch andere Holzart, kommt aber in Deutschland bisher nur in wenigen Regionen vor. Das heißt, also im Schwäbischen zum Beispiel, da haben wir sehr große Tannenvorkommen. Das ist eine klimatische Frage. Die Tanne wird allerdings jetzt auch in anderen Regionen angepflanzt, weil wir haben ja nun mal Erwärmung und Klimawandel und so. Und da sind Hölzer, die sich dann eben auch stärker in anderen Regionen ausbreiten. Also die Tanne gehört dazu. Interessant, weil sie kein Harz hat. Sie hat keine Harzgallen. Das ist ganz erstaunlich. Also gegenüber der Fichte, die so auch durchaus Harzanteile hat. Aber sie ist ein bisschen, neigt ein bisschen stärker zur Verformung, die Tanne. Da ist die Fichte ein bisschen ruhiger. Die Fichte hat auch die typischen Fichtenäste, die kein Problem sind. Die sind fest verwachsen, relativ klein und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Fichte ist im Grunde genommen auch die Holzart, mit der wir am, ich glaube schon, die größten Flächen produzieren. Vor allen Dingen die Flächen, die beschichtet werden. Da werden wir später noch dazu kommen. Also die eine Farbbeschichtung bekommen, die funktioniert auf Fichte ganz gut. Es gibt auch die Douglasie. Die Douglasie ist, meine ich, seit 300 Jahren in Europa heimisch, wurde aus Nordamerika hier hergebracht. Also das heißt, es gibt sehr alte Baumbestände auch in Sachen Douglasie, die an der Fassade auch gerne genommen wird. Die kommt dann auch ohne jede Beschichtung aus. Das können wir ganz gut machen. Das ist eine heimische Holzart und vor allen Dingen, sie ersetzt in weiten Teilen auch die sibirische Lärche. Ich weiß nicht, ob wir über die derzeitige Politik in Sibirien und Russland sprechen müssen, aber jedenfalls ist da ja im Moment ein Stopp, Importstopp. Und man muss auch wissen, dass in Sibirien die nachhaltige Waldwirtschaft nicht gewährleistet ist. Und deshalb haben wir die sibirische Lärche so ein bisschen kritisch im Auge, sofern sie überhaupt noch verfügbar ist. Es ist ein hervorragendes Holz, aber kommt nicht aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft oder nicht unbedingt. Und das verurteilen wir. Das kann nicht sein, dass wir auf der Basis Raubbau unterwegs sind. Da würde ich dann zum Beispiel eine Douglasie, eine deutsche Lärche, eine Alpenlärche, Gebirgslärche dann vorziehen. Ja, das sind im Prinzip schon die Nadelhölzer, die wir.
Das ist nämlich spannend, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das sind ja alles Nadelhölzer und man kann sie, also man muss schon ein geschultes Auge haben, um die, wenn die jetzt in der Natur stehen, auseinanderhalten zu können, würde ich sagen, oder Holger?
Ja, das stimmt schon. Die Nadelhölzer, da muss man schon mal genauer hingucken. Und ist das nur eine Fichte oder eine Douglasie im Wald? Ja, da ist ganz gut, wenn man sich das mal erklären lässt, wie man das eigentlich erkennt.
Sehr gut. Und für die, die jetzt ja noch mehr Interesse haben mit den Hölzern, wir verlinken euch mal in den Shownotes einen Artikel zu den verschiedenen Hölzern. Haben wir nämlich auf unserer Webseite auch einen Artikel mal zu gemacht. Da kann man sich auch mal die Maserung angucken und so, wie das alles aussieht. Genau, und das heißt, ja, wir haben jetzt die ja, Nadelbäume haben wir durch, Holger. Dann gibt es noch die Laubbäume, oder?
Ja, Laubbäume auch, das sind die etwas schwereren Hölzern. Also was wir nicht verwenden, ist die Buche. Die Buche ist zwar auch ein sehr, tja, hartes Holz, man würde sagen, Mensch, tolle Sache, aber ist für die Fassade völlig ungeeignet, weil sie unheimlich aktiv ist, sehr stark zur Verformung neigt. Das ist bei anderen Anwendungen vielleicht gar nicht so problematisch. Treppen zum Beispiel aus Buche funktioniert super, Fassade nein. Da machen wir es nicht. Und sie ist auch nicht gegenüber Holzschädlingen so resistent wie all die anderen Hölzer, die wir genannt haben. Einsetzbar wäre natürlich die Eiche. Eiche, tolles Material, super. Aber im Grunde genommen ist das ein bisschen überher. Die Eiche verwendet man dafür nicht. Da gibt es ganz viele andere Anwendungen, wo wir die Eiche brauchen. Bei der Fassade kommt sie nicht vor. In der Tradition ältere Gebäude findet man das schon mal. Also im Denkmalschutz bei erhaltenswerten Fassaden kann man tatsächlich auch mal auf die Eiche treffen. Das stimmt.
Und gibt es, Holger, die deutsche Eiche? Man sagt ja immer deutsche Eiche. Ist das ein besonderer Baum oder gibt es das gar nicht? Und das ist nur so dahergesagt.
Ja, es gibt verschiedene Eichengattungen. Die Eigenschaften des Holzes sind immer sehr stark davon abhängig, wo sie wachsen. Also die Wuchsbedingungen sind viel, viel wichtiger. Die machen einen großen Teil der Holzeigenschaften auch aus. Wir können einen Fichtenbaum in Skandinavien pflanzen oder in Spanien. Am Ende würde etwas anderes herauskommen, auch wenn es botanisch die gleiche Holzart ist. Also von daher ist es immer eher so eine regionale Frage, welchen Holzart haben wir vornehmlich vor Ort, und die werden auch vor Ort verwendet. Die Sägewerke, die das ja zunächst einmal aus dem Rundholz dann einschneiden, die bedienen sich auch im Wesentlichen aus dem Umkreis, also Umkreis, sagen wir mal 100 Kilometer um das Sägewerk herum. Da wird dann die Rohware in das Sägewerk geliefert. Ja,
Okay.
also insofern hat auch jedes Sägewerk so ein bisschen ihre eigenen Spezialitäten. So kommt aus dem Alpenraum zum Beispiel auch die Edelkastanie, die wir hier im Norden gar nicht kennen. Also in Frankreich verwendet man eine Pappel zum Bauen. Also es gibt einfach die erstaunlichsten Dinge, die man so, wenn man so international guckt, tatsächlich erst so allmählich erfährt, was es so an Besonderheiten auch gibt.
Okay, aber für unsere Fassade sind wir mit Buch und Eiche jetzt bei den Laubbäumen durch oder werden noch andere
Ja,
Bäume gestrichen?
im Grunde genommen ja. Wenn wir jetzt die Waldvorkommen nehmen, also alles, was wir sonst an Hölzern haben, ob das die Obstbäume sind oder so, die würden dann eher für dekorative Zwecke eingesetzt werden im Innenbereich. Das würde man nicht im Außenbereich einsetzen. Also Buche ist auch im Außenbereich raus. Die Eiche wäre drin, ist aber kostenintensiver natürlich und ja, kostenintensiver. Die Eiche, daraus werden ja zurzeit Mengen an Flächen von Parkettböden hergestellt. Eiche ist ja ganz modern für die Dekoration. Von daher ist es dann noch teurer, eine Eichenfassade bauen zu wollen. Das macht man einfach nicht und es muss auch nicht sein. Die Douglasie ist auch für die Zukunft ein interessantes Holz, weil sie sehr gut im Mischwald wächst. Wir haben ja den Waldumbau und im Mischwald wächst die Douglasie sehr gut. Sie wächst sehr schnell, kann eine sehr gute Qualität erreichen. Ich sage immer kann, weil es gibt unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, wie sie in der Forstwirtschaft behandelt wird. Also sehr interessante Baumart.
Okay, jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, Holger, ne? Die Bäume kommen ins Sägewerk und dann haben die so einen Umkreis von 100 Kilometern und dann kann ich mich da so ein bisschen ja, entscheiden, was für ein Brett hätte ich gerne. Aber kann ich jetzt einfach für meine Fassade irgendein Brett, was aus dem Sägewerk kommt, nehmen oder muss da noch was mit passieren?
Nee, Sägewerke können keine Fassaden. Also
Okay.
das ist tatsächlich eine Arbeitsteilung. Die Sägewerke, die sind tatsächlich auf große Mengen einer groberen Bearbeitung eingestellt. Die stellen das Rohprodukt her. Das muss man sich so vorstellen, dass sie also größere Querschnitte schneiden. Die Querschnitte sind so ausgewählt, dass sie praktisch gut getrocknet werden können, dass also bei der Trocknung die Formstabilität erhalten bleibt. Und das sind immer so Doppelmaße. Das heißt, am Ende werden zwei Bretter aus einem Rohhobler, so nennt man das, oder Batten, werden zwei Bretter rausgeschnitten. Die werden dann im Hobelwerk nochmal aufgetrennt. Also das kann also geografisch sehr verschiedene Stellen stattfinden. Das heißt, das Sägewerk liegt zum Beispiel in Skandinavien. Da werden für Fassaden eine sehr interessante Rohware hergestellt, weil sie einfach feinjähriger ist, feinere Äste hat, also eine sehr schöne Ware. Und die Ware wird dann geschnitten, getrocknet nach Deutschland gebracht, zu speziellen Hobelwerken, die sich dann diesem Thema der Fassade verschrieben haben. Also, Fassade ist kein Amateurthema. Da machen wir mal ein paar Bretter und dann natürlich kann man Bretter machen und die an die Wand nageln. Das ist nicht das Problem, oder Schrauben. Man sollte das aber nicht tun, sondern wir erwarten, wenn wir hochwertige Gebäude bauen, erwarten wir auch eine hochwertige Fassade. Und dazu gehört ein bisschen mehr. Also, da gibt es ein paar Spezialisten, die auch im Handel immer wieder auftauchen, die sich auch mit der Beschichtung befassen. Also das ist nicht nur das Brett selber, sondern die stellen auch eine Beschichtung her. Und das ist übrigens auch die Empfehlung. ein vorbeschichtetes Brett auch zu nehmen. Aber wir kommen, glaube ich, auf die Beschichtung auch noch ein bisschen später vielleicht.
Ja, genau. Also, aber das ist ja schon gut. Wir erkennen jetzt so ein bisschen den Weg. Aber du hast gesagt, ja, jetzt sind die in dieser Hobelei, die sich auf Fassaden spezialisiert haben. Was genau machen die denn da? Bürsten die das ab oder machen die auch mal eine Schicht? Was machen die bei der Oberfläche? Muss ja irgendwas mit der Oberfläche zu tun haben, oder Holger?
Ja, man würde erstmal vermuten, da wird es gehobelt. Und das ist auch eine Möglichkeit, also das glatt gehobelte Brett. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass gerade in Verbindung mit einer Farbbeschichtung eher die sägeraue Oberfläche besser ist, weil sie durch die Sägestruktur eine größere Oberfläche bietet und sich der Beschichtungsfilm besser anhaftet. Also es verzahnt sich einfach besser. Man muss sich das so vorstellen, dass die Beschichtung so ist, dass sie praktisch in die Holzfaser auch eindringt. Mhm. Und wenn sie so ein bisschen aufgeraut ist, dann dringt einfach dieser Beschichtungsfilm oder die Grundierung viel besser in den Untergrund ein und sorgt für eine Verzahnung. An einer gehobelten Oberfläche kann das auch schief gehen, tatsächlich, weil die, je nachdem, was es für ein Hobel ist, kann es auch sein, dass wir es mit einer gequetschten Oberfläche zu tun haben. Denn wird das durch das Hobelmesser so eingequetscht und das sind die sogenannten Hobelschläge auch, die können dann sichtbar werden und das sind so die Hobeleien, die so im Sägewerk mal so stattfinden, so dieses grobe Hobeln von Balken. Aber nun haben wir keine Balken, sondern wir haben Fassadenprofile und Fassadenbretter. Und dann wird das also mit einer feineren Oberfläche, also feineren Schnitt abgeschnitten. Also das Hobeln ist eher ein Abschneiden. Und das funktioniert dann auch wieder sehr gut. Aber für eine Farbbeschichtung ist tatsächlich die rauere Oberfläche besser. Allerdings nicht rau von wegen, ich kann das dann alles so abfrunzeln, diese Oberfläche, wie man das auch so von rauen Balken kennt, sondern das ist dann eher so eine, das ist so ein Feinbandsägenschnitt und es wird auch gerne hinterher nochmal gebürstet, um diese Späne auch wirklich zuverlässig abzutragen, um dann nicht irgendwelche Lufteinschlüsse da zu kriegen. Lufteinschlüsse würde immer bedeuten, das platzt ja da irgendwie ab. Und das wird also tatsächlich, die Oberfläche eines Fassadenbrettes ist tatsächlich vergütet, in einer hohen Qualität hergestellt. Das macht den Unterschied.
Ah, okay. Also, falls ich mich für so eine Fassade entscheiden sollte, dann sollte ich schon darauf achten, dass es nicht irgendein Brett ist, sondern ein speziell gehobeltes Brett, sage ich mal, was für die Fassadennutzung auch explizit hergestellt wurde.
Ja, nun machen wir hier öffentlich nicht unbedingt Werbung für ein paar Hersteller, aber es ist tatsächlich so, in Deutschland gibt es ein paar, also eine Handvoll Hersteller, die eine sehr hohe Verbreitung haben und denen würde man auch, die kann man auch empfehlen. Wenn jemand nachfragen will, wen kann man da so empfehlen, dann kann man da auch mal drauf antworten. Aber ansonsten wollen wir natürlich jetzt hier nicht unbedingt Werbung machen für den einen.
Okay. Alles klar, du hast aber gerade noch einen Begriff gehabt, Holger, und den hört man immer wieder. Ne? Wenn man mit Handwerkern redet, dann sagen die immer hier ein Profil, jetzt hast du was gesagt mit dem Holzprofil. Ne? Was für Profile, was ist ein Profil und was für Profile stehen denn zur Verfügung?
Ja, also extrem große Vielfalt und da sind den Fantasien wirklich keine Grenzen gesetzt. Sind wirklich tolle Sachen entstanden, die alle möglichen, und das kommt oft auch aus der Gestaltung heraus. Wie möchte ich eine Oberfläche einer Fassade haben? Wie soll das wirken? Es wird sogar mit Schatten, Licht- und Schattenwirkung gearbeitet. Also man kann also sehr, sehr schöne Dinge dort erzeugen. Und das kann man mit den Oberflächen tatsächlich herstellen. Also man gibt ihnen zum Beispiel auch unterschiedliche Winkel tatsächlich, damit Licht und Schatten bei der gleichen Farbe aber unterschiedliche Effekte erzeugt werden, Licht und Schatten nehmen. Also wir arbeiten mit Fugen, wir arbeiten mit Felsen, wir arbeiten mit Überdeckungen. Also da gibt es eine ganze Reihe. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei verschiedene Richtungen. Wir montieren die Bretter vertikal oder wir montieren die Bretter horizontal. Und das sind auch völlig unterschiedliche Profile, die wir dort haben. Also die einfach unterschiedlich von den Maßen, von der Bearbeitung, von der Kantenbearbeitung her aussehen.
Also sagen wir mal, für mich nochmal zusammengefasst, ein Profil, ich kenne Profil, Profilbild kenne ich, ne? Habe ich bei Instagram habe ich Profilbild oder wo auch immer ein Profilbild. Das hat also was mit Aussehen zu tun. Profil.
Ja, das ist tatsächlich ein Profil. Also wenn ich mich jetzt um 90 Grad drehe, dann würde man mein Profil sehen. Und dann sieht man die Nase, das Kinn und die Ohren. Nee, die Ohren sieht man im Profil nicht. Genau. So, und sowas haben wir an den Brettern halt auch. Wir haben eine Nut, wir haben eine Feder, wir haben Abschrägungen, wir haben Ausfälzungen. Also dieses Brett wird in unterschiedlichster Art hergestellt. Und es geht dabei immer darum, praktisch ein geschlossenes Fassadenbild zu erzeugen. Zunächst einmal geschlossen. Das heißt, wie gehen wir mit den Überdeckungen um? Und früher war es so, dass wir einfach rechtwinklige Bretter hatten. Sagen wir mal, die waren 23, 24 Millimeter dick und waren 140 Millimeter breit. Und diese Bretter hat man halt für die Fassade genommen und die hat man entweder senkrecht angebaut oder waagerecht angebaut. Wenn man sie waagerecht angebaut hat, dann hat man unten angefangen, das erste Brett gesetzt und das nächste lappte ein bisschen drüber. Das heißt, sie standen alle so ein bisschen schräg. Und so konnte praktisch das Wasser so, wie beim Fisch die Schuppen, konnte das Wasser so ablaufen. Und bei den senkrechten Brettern braucht man das so nicht machen. Da würde jetzt erstmal eine Brettlage verlegt werden. Die Unterkonstruktion ist fertig. Und die Bretter werden senkrecht an das Gebäude drangebaut. Und da lässt man eine Lücke. Und diese Lücke ist so groß, dass die dann wieder mit einem zweiten Brett überdeckt werden kann. Das Deckbrett kann breit sein, das kann schmal sein, das kann man unterschiedlich machen. Und so entwickelt sich praktisch dann auch ein Fassadenbild. Senkrecht, das nennt man dann Bodendeckelschalung, also eine Bodenbrettlage und eine Deckelbrettlage, also zweilagig. Und alle Bretter auf Abstand, sodass da überall Luft ist und dass sich das Wasser da nicht sammeln kann. Das funktioniert alles tadellos. Also so eine Fassade hergestellt, ist im Prinzip relativ simpel. 100 Jahre, gar kein Ding. Hält die, ne?
Und was ist jetzt eigentlich besser? Also du hast gesagt, okay, einmal kann man das horizontal verlegen und einmal kann man das vertikal verlegen. Also für mich klingt erstmal vertikal viel einfacher und die Häuser, die ich da in Schweden gesehen habe, sind auch vertikal unterwegs.
Ja,
was ist jetzt das besser?
Also vertikal ist vom Wasserablauf tatsächlich besser. Die Hinterlüftung funktioniert tadellos, das ist alles gut. Aber wir von der Optik her wünschen viele Bauherren die etwas filigranere horizontale Fassade. Und das alte Prinzip der Schuppen, die übereinander gesetzt werden, das möchte man so nicht mehr haben. Das ist eine recht unruhige Fassade. Das hat man dann verändert. Und zwar hat man stellt man Bretter her mit Nut und Feder. Das heißt, oben ist die Feder, unten die Nut, damit das Wasser sauber ablaufen kann. Und dann steckt man diese Fassadenbretter, die horizontal montiert sind, einfach übereinander, immer Nut in die Feder, Nut in die Feder, Nut in die Feder. Und nun muss man allerdings beim Fassadenbrett berücksichtigen, dass die Feder eben auch lang genug ist, breit genug ist, damit die nicht rausspringt etwa. Da kann man jetzt nicht irgend so ein Brett nehmen, was für den Innenbereich gedacht war, weil der feuchte Unterschied ist im Außenbereich natürlich größer. Und wir wollen auch meistens nicht so schmale Bretter, sondern wir wollen breitere Bretter. Und je breiter das Brett ist, desto größer die Bewegung. Es funktioniert alles tadellos, aber es muss dann zueinander passen. Also dieser Bewegungsspielraum muss einfach gegeben sein. Und deshalb ist diese Feder, die oben angeordnet ist bei dem Brett, auch lang genug, damit da nichts rausspringt. Und das funktioniert auch wirklich gut. Immer das Prinzip nicht übertreiben mit der Breite. Also, dass die Grenzbreite sollte 140 mm sein. 140 mm Brettbreite ist für den Außenbereich genug. Wer mehr größere Breiten haben will, der sollte sich intensiv mit diesem Thema befassen und genau überlegen, wie montiert er das? Funktioniert das wirklich? Da sollte man sich nichts erzählen lassen. 140 mm ist für die Fassade breit genug und die Profis können sich auch mal ein bisschen mehr gönnen, wenn das alles aufeinander abgestimmt ist.
Ja, sonst kann so ein Haus auch ziemlich gestaucht aussehen, ne? Also es sieht dann irgendwie, wenn man so breite Bretter hat, dann sieht es irgendwie so, ja, klein aus, obwohl es ja gar nicht klein ist oder so.
Nee, die Proportionen sollten passen. Und das wird dann 40 mm Brett passt tatsächlich 120, 140. Also 120 finde ich auch eine sehr schöne Breite. Das sieht noch filigraner aus. Aber klar, man hat natürlich ein paar Bretter mehr, die man braucht. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die alten Gebäude, ich hatte eben den Harz schon erwähnt, die können nicht nur Schiefer, sondern die können auch Holzfassaden. Und wer zum Beispiel mal nach Clausthal-Zellerfeld kommt, dort sind sehr viele alte Holzfassaden zu bewundern. Die Marktkirche dort zum Beispiel, eine Holzkirche, einer der größten, glaube ich, die wir in Deutschland haben, oder die größte. Und die hat natürlich auch eine Holzfassade mit sehr breiten Brettern. Wie gesagt, das ist was für Profis. Das sind die zweifellos gewesen, die das gebaut haben. Und die dürften über 20 Zentimeter breit sein. Aber sie sind auch sehr dick. Je breiter das Brett, desto dicker muss es auch sein. Denn dünne, breite Bretter neigen zur Rissbildung, zur Verformung. Also je breiter das Brett, desto dicker muss es sein. Verhältnis 1 zu 7. Also 1 zu 7, besser noch 1 zu 6. Das ist ein gutes Verhältnis. Dicke zur Breite. 1 zu 6 Breite. Ja, so ist es richtig.
Sehr gut. Ja, da kann man ja mal ein bisschen mit rumrechnen. Und, liebe Leute, ihr könnt das auch in den Shownotes euch angucken, ne? Wir verlinken euch ja mal einen Weg zu der Kirche. Dann könnt ihr euch die Kirche mit diesem breiten Holz mal anschauen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So.
Ja, großes Gebäude, ne? Da sehen breite Bretter dann auch richtig aus. Wenn ich dann kleineres Wohngebäude habe, naja, dann sieht so ein breites Brett vielleicht auch dann gar nicht mehr so gut aus, ne?
Das stimmt. Und dann gibt es ja noch sowas, das sehe ich bei Neubauten, sehe ich das hier relativ häufig, Holger. Und zwar ist es da so, dass die haben so eine Holzfassade, aber dann sieht das aus, wenn das so einzelne Bretter wären und da ist dann mal so ein bisschen Platz dazwischen, ne? Und dann ist wieder ein einzelnes Brett und das ist wieder so ein Platz dazwischen. Das sieht so modern aus. Was ist das und gibt es da was zu beachten?
Ja, ist seit vielen Jahren absoluter Knüller. Also man darf es nicht glauben, also dass die Kleidung des Menschen Modetrends unterliegt, das wissen wir. Aber dass das auch bei Gebäuden der Fall ist, dass es Modetrends praktisch gibt, das ist tatsächlich auch der Fall. Und nun wissen wir, dass sich nicht jede Mode praktisch auch bewährt. In diesem Fall ist es so, dass wir tatsächlich horizontale Bretter bzw. Leisten an die Fassade schrauben und diese auf Abstand verlegen. Das ist eine Fassade, die, ja, das kann man machen, das ist durchaus in Ordnung. Das ist zwar auch ein Modetrend und man fragt sich, was soll denn eigentlich eine Fassade bewirken, wenn wir lauter Fugen dort haben? Dringt da nicht Wasser ein? Doch, es dringt Wasser ein, aber auch gar nicht so wenig und man darf sich nicht da in die Irre führen lassen. Nicht nur Wasser dringt ein, sondern es dringt auch die Sonnenstrahlung ein. Was soll denn Sonnenstrahlung das als Problem sein? Es ist so, dass der Witterungsschutz dieser Fassade ja durch die Bretter allein nicht erfüllt werden kann, sind ja ein Haufen Fugen dran, sondern sie muss von der Konstruktion dahinter erfüllt werden. Und damit die Konstruktion dort nicht übermäßig Feuchtigkeit aufnimmt, wird dort eine Kunststoffbahn angeordnet. Die ist tatsächlich auch notwendig. Und nun muss man für die Kunststoffbahn allerdings sagen, naja, da kann ich jetzt nicht irgendwas nehmen, weil Kunststoffe verspröden ja mit der Zeit, sondern das muss wirklich eine hochqualifizierte und bitte nicht dran sparen an dieser Bahn. Das muss auch wirklich eine ordentliche Qualität sein, die auch nachweislich geprüft ist für, und das ist jetzt die Sonnenstrahlung, UV-Belastung. Das heißt, die UV-Strahlung muss sie abkönnen und das eben auch, ich sag mal 100 Jahre. Gut, nun kriegt man kein Prüfzeugnis für 100 Jahre, aber man sollte wissen, dass man da mit einem namhaften Hersteller arbeitet und bitte nicht die letzten 3 € da sparen wollen, denn die Fassade ist so teuer, da spielen diese 2, 3 €, die eine gute Fassadenbahn kostet, wirklich keine Rolle. Also nicht sparen, bitte.
Okay, also die Holzfassade, ne, mit dem Platz zwischen die Fugen, sage ich mal, das ist eher so eine Trendgeschichte, die man jetzt manchmal sieht. Und
Ja, gar nicht so selten.
nee.
Gar nicht so selten. Auch wichtig die Unterkonstruktion. Auch daran bitte nicht sparen, denn dort nehmen wir gerne Hölzer, die ein bisschen mehr Wasser abkönnen. Das ist eine Lärche oder das ist eine Douglasie, die wir dort verwenden. Immer die Kernhölzer, die so ein bisschen rot verfärbt aussehen. Rot, also Farbkernhölzer nennen die sich, Lärche, Douglasie. Und die können einfach, die sind da noch resistenter gegenüber Feuchtigkeit. Es dringt ja auch zur Unterkonstruktion Feuchtigkeit durch und das muss es schon abkönnen. Also auch da bitte ein bisschen drauflegen, damit man auch den Spaß behält an dieser Fassade.
Ja, apropos Spaß behalten. Jetzt habe ich auch schon mal bei so älteren Bauernhäusern, wenn ich manchmal auf meinen Wandertouren bin, habe ich gesehen, dass die auch irgendwie so eine Fassade haben, aber irgendwie sieht es aus, wenn Teile des Hauses bluten würden, ne? Das sieht dann aus wie so ein rostiger Nagel. Wie befestigen wir denn am besten unsere Fassade?
Ja, das können tatsächlich zwei Dinge sein. Das kann entweder der Bestandteil Lignin sein im Holz. Wenn ich also eine nicht beschichtete Fassade habe, dann wird Lignin, das ist der bräunliche Anteil im Holz, das ist der Klebstoff quasi im Holz, der wird aufgespalten und schwemmt aus. Und da können sich schon mal auch so Ränder entwickeln. Das sieht dann so, ja, als wenn da einer mit dem Filzstift da so rüber gemalt hat. Das wäscht dann immer weiter aus und ist dann irgendwann auch weg. Ja, das ist das eine. Und das andere sind die Befestigungsmittel. Wenn das also im Bereich des Befestigungsmittels so ein bisschen bräunlich aussieht, dann ist es das Falsche. Wir müssen dort schon mit einem vergüteten Stahl arbeiten. Also ein Stahl, Edelstahl, V2A zum Beispiel, Stahl arbeiten und da bitte Schrauben nehmen, die wirklich für die Fassade gedacht sind. Die haben etwas schlankere Köpfe. Das Gewinde ist entsprechend also bitte dann auch die Fassadenschrauben verwenden. Da gibt es dann auch einige namhafte Hersteller, die wirklich eine solide Qualität anbieten und das alles geprüft. Und es ist auch so, dass dieses Verbindungsmittel auch so eine gewisse Elastizität haben muss, weil es bewegt sich einfach alles so ein bisschen aufgrund von Sommer, Winter, nass, trocken. Insofern brauchen wir da auch das solide Verbindungsmittel.
Ah, okay. Super, das heißt, wir haben das Holz ausgesucht, wir wissen jetzt, ja, wie das aussieht, wir haben gesehen, dass es extra bearbeitet werden muss, damit es dann auch Fassadenholz ist, sage ich mal. Jetzt ist natürlich noch eine wichtige Frage, ne? Brauchen die Bretter in irgendeiner Art und Weise noch eine Farbbeschichtung?
Die Bretter brauchen keine Farbbeschichtung, der Mensch braucht das in der Regel, weil er halt das natürlich vergraute Holz nicht haben will, wobei es gar nicht so selten ist, dass wir tatsächlich graue Fassaden hergestellt werden, mit so einer Vergrauungslasur nennt sich das. Das ist also eine Pigmentierung, man nimmt ja, das hatte ich vorhin schon erwähnt, man nimmt also ein bisschen dieses Verwittern vorweg. Dieses Vergrauen von Holz, das ist dieser Effekt mit dem Lignin, wie gerade gesagt. Der bräunliche Anteil wird also durch die UV-Strahlung rausgeschwemmt. Das ist aber nur an der Oberfläche, also nur der oberste Millimeter dieses Brettes ist betroffen, wenn überhaupt. Da geht das Lignin dann so raus und es bleibt die Zellulosefaser übrig und das ist so weiß-gräulich, nach Holzart so ein bisschen unterschiedlich. So, und das ist halt dieses natürliche Vergrauen. Und muss man allerdings sagen, naja, das ist also so eine Sache, das sieht dann theoretisch ganz gut aus, wenn die Fassade schön verwittert ist, aber wir haben eben auch schwierige Verhältnisse zum Teil. Wenn ich so dran denke, so im ländlichen Bereich, wo wir auch sehr viel Düngemittel einsetzen und diese Düngemittel auch über die Luft transportiert werden, so ergibt sich dann auch ein Nährboden für Algen oder für Pilze oder was auch immer dort so wächst. So wie beim weißen Putz, dort sehen wir das ja auch. Auf dem weißen Putz haben wir dann ja auch so gräuliche Schlieren drauf. Das sind dann, das ist ein Bewuchs letztendlich. Mhm. Und das haben wir auf dem Holz auch. Und das wird dann so scheckig. Und deshalb ist diese Vergrauungslasur hochinteressant. Also das ist so die eine Bereich. Man kann das Holz, also drei Möglichkeiten haben wir. Man kann das Holz unbehandelt lassen und sagt, egal, ich will keine Farbbeschichtung da drauf haben oder keine Pigmente, irgendwas, ich will das einfach so lassen. Fertig, ich lebe damit, bin ich mit einverstanden. Können wir einen Haken hintermachen. Wir haben den Bereich Vergrauungslasur, was sehr viele machen, um diesen Effekt des Scheckigen so ein bisschen wegzunehmen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das haben wir jetzt viele Jahre, das bewährt sich hervorragend. Ich habe es jetzt auch gerade vor ein paar Jahren so gebaut bei mir und ich würde sagen, top. Also, super Sache. So, und dann gibt es Blau, Rot, Grün, Gelb. Alle Farben dieser Welt können wir letztendlich auch auf die Fassade bringen. Wir kennen das aus Skandinavien, in Schweden gerne das Rot oder das Gelb. In Norwegen, wer schon mal dort gewesen ist, haben wir sehr bunte Häuser. Da haben wir tatsächlich alle Farben. Die Städte sind recht bunt. Das sind dann deckende Farbbeschichtungen. Und diese deckenden Farbbeschichtungen wieder wirklich auch der namhaften Hersteller, also die das gute Brett herstellen, die haben auch in der Regel die gute Farbbeschichtung im Programm. Und da bitte bei dem System bleiben. Und wenn es irgendwie geht, die erste Grundierung, die erste Beschichtung des Brettes schon im Herstellwerk machen lassen. Und dann haben wir sozusagen alles getan, damit wir eine hervorragende Haftung des Beschichtungsfilms auf dem Holz haben. Und dann sprechen wir bei diesen Beschichtungen von einer sogenannten Vollpigmentierung. Und die Vollpigmentierung hat den Effekt, dass die UV-Strahlung nicht mehr an die Brettoberfläche kommt, weil ja genügend Pigmente drauf liegen. Wir haben also ein Zusammenspiel aus einem Bindemittel und einem und den Pigmenten. Und die Pigmente, auch da gibt es große Unterschiede. Also die hochwertigen Pigmente sind auch farbecht. Sie sehen dann auch nicht so stumpf aus. Also so die billigeren Farben sind dann alsbald relativ stumpf. Und dann denkt man, das sieht aber auch nicht mehr so toll aus. Also gestrichen sieht es erstmal, hat das so einen Seidenglanz. Und seidenmatt, sagt man auch. Und das sieht wirklich schön aus. Und wenn es dann so stumpf ist, dann denkt man, also das ist so wie beim Auto, wenn es also keine Metallic-Lackierung wäre, dann sieht so ein Lack dann auch einfach nicht mehr schön aus. So, aber wir sprechen ja nicht von Lack. So, und die dritte Möglichkeit oder vierte Möglichkeit ist, und da machen wir gleich mal ein Kreuz durch, das ist in den Baumarkt gehen und irgendwie so eine Farbe kaufen für innen und außen und dann soll das so honigfarben dann hinterher sein. Also ich möchte eigentlich, dass das Holz so bleibt, wie es ist. Und von diesem Gedanken können wir uns mal getrennt komplett verabschieden. Das ist völlig ungeeignet. Wenn man einen Holzfarbton belassen will, dann ölt man das Holz, auch im Außenbereich. Das ist an der Fassade nicht so üblich, das kennt man eher von den Terrassen im Außenbereich. Aber bitte nicht mit diesen billigen Farben, die denn so Eiche, Hell oder Kiefer oder wie auch immer verkauft werden. Das ist im Grunde genommen untauglich, weil die UV-Strahlung durch den Beschichtungsfilm dringt und zu einer Ablösung des Beschichtungsfilms sorgt. Das heißt, das blättert tatsächlich runter, diese Farbe. Das sieht erstmal toll aus und sagt, ja Mensch, alles richtig gemacht. Ich könnte Bilder zeigen, ist im Podcast schwierig. Und man würde sagen, ja genau das will ich nicht. Nein, ich will die ganze Holzfassade nicht, würde man sagen. Und das liegt aber nicht am Holz. Es ist einfach die falsche Beschichtung. Also Version 4, wer mitgezählt hat, gestrichen. Wir haben entweder eine vollpigmentierte Farbbeschichtung oder eine Vergrauungslasur oder wir lassen es ganz und leben halt damit, wie das Holz sich halt so verändert.
Okay. Das waren vier coole Möglichkeiten, aber jetzt habe ich eine Frage. Jetzt ist
ein Einspruch, euer Ehren. Drei coole Möglichkeiten, eins hatten wir aussortiert.
Ah ja, stimmt. Da gebe ich dir komplett recht. Wir wollen nicht das aus dem Baumarkt. Ne? Also diese Farbe aus dem Baumarkt wollen wir nicht haben. Gut. Also, dann mal eine Frage. Wenn ich jetzt meine Fassade habe, das steht jetzt eine ganze Weile und dann überlege ich mir, jetzt wird das wegen der Landwirtschaft, wird das auf einmal meine Wand wird grün. Na, meine Oma hätte gesagt, jo, da musst du grünen Jan holen, da hast du da drauf und dann geht das wieder weg. Was mache ich bei so grünen Dingern? Das ist meine erste Frage.
Ja, wir waschen es einfach ab. Also, ich habe so ein, das ist im Prinzip, kann man das mit Seifenwasser abwaschen. Man kann es auch einmal mit klarem Wasser abwaschen. Also ich nehme einfach einen Schrubber und normalerweise ist es nicht 300 Quadratmeter Fassade, wo das stattfindet, sondern es sind so Teilbereiche. Und dann nehme ich einfach einen Schrubber und schrubbe da drunter und fertig. Also da mache ich gar nicht viel Gewese drum. Es gibt einfach Zonen und unterschiedliche Bedingungen am Haus. Die Nordseite sieht anders aus als die West und die Ost und so weiter. Und wir sehen das auch beim Wärmedämmverbundsystem auf dem Putz. Eine Fassade, die sieht aus wie Neubau. Und die, wenn ich um die Ecke gucke, dann sieht das aus wie, da muss mal was gemacht werden. Und so ist es halt. Wir haben es halt mit Grünwachstum an der Fassade zu tun. Und vielleicht sollten wir da, nun gehen wir mit dem Haus auch nicht durch die Waschanlage, jeden Samstag, weil wir nun immer das top blitzende Auto haben wollen. Beim Haus ist es eben so, da sollten wir uns vielleicht auch dann so ein bisschen zurücknehmen und sagen, es muss nicht immer alles aussehen wie am ersten Tag. Es ist vollständig funktionstüchtig. Und wenn mir das zu viel wird an manchen Stellen, dann nehme ich einen Schrubber und schraub da drunter. Also es gibt, ich habe zum Beispiel ein Mittel, das nennt sich Huskewaske. Huskewaske kommt aus Norwegen, das heißt Hauswaschen. Das nehme ich und das funktioniert ganz toll.
Sehr gut. Ja, dann habe ich eine zweite Frage. Und zwar, jetzt geht ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit ins Land. Einmal natürlich, wie viel Zeit geht ins Land? Und wann muss ich denn, wenn ich so eine farbliche Beschichtung meines Hauses habe, wann muss ich da denn nachlegen und wie gehe ich da am besten vor?
Ja, also das sind jetzt so Wartungsintervalle.
Genau.
Könnte man jetzt mal überlegen. Eine Farbbeschichtung, was ich pflegen muss, ist immer nur die Farbbeschichtung. Das Brett selber brauche ich nicht pflegen, das braucht gar nichts. Also die Farbbeschichtung muss gepflegt werden, also das, was wir uns halt wünschen, weil wir da einen farblichen Anstrich vielleicht haben wollen. Wie muss ich das pflegen? Also ich beobachte die Fassade und guck immer mal wieder so gerade so an den Kanten, an den Ecken hin. Und wenn ich merke, das wird so ein bisschen stumpfer, wenn es rissig wird, also wenn ich merke, oh, da sind erste Risse und so weiter, gerade an diesen billigen Farben werde ich das relativ schnell haben, dass wir so Risse haben. Und dann ist Handlungsbedarf. Das habe ich an den billigen Farben, habe ich das relativ schnell, das vielleicht schon im ersten Jahr oder zweiten Jahr vielleicht schon. Und das habe ich bei den qualifizierten beschichteten Fassaden, die eine Top-Qualität haben, da habe ich das vielleicht nach 10 Jahren oder 8 Jahren von mir aus. Und das kann an den Hausseiten auch unterschiedlich sein. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mein erstes Holzhaus mit Holzfassade 1995 gebaut und das habe ich nach 12 Jahren nachgestrichen. Ich meine, 11, 12 Jahre waren das. Da habe ich das auf den West- und Südseite habe ich das nachgestrichen. Auf der Nordseite hat das 20 Jahre gedauert, bis das nachgestrichen worden ist. Und das halte ich für eine hervorragende Wartungsintervall. Man muss wissen, da ist halt hin und wieder mal Handlungsbedarf. Aber auch das ist vielleicht für die Hörer wichtig. Es ist nicht so, dass ich jetzt anfange, die ganze Farbe darunter zu schmirgeln. Überhaupt nicht. Das ist wirklich kein Problem. Ich muss das waschen. Da gibt es auch tatsächlich ein entsprechendes Mittel. Da müssen also die Verunreinigungen müssen halt runter. Und dann kann man an bestimmten Stellen, kann man dann nochmal mit einem Schleifvlies einfach so leicht rübergehen, um dann die Oberfläche zu aktivieren, dass sie also wieder Haftung bekommt. Und was ganz wichtig ist, ich bleibe im gleichen System. Das heißt, ich nehme die gleiche hochwertige Farbe wieder und streiche über. Und ich werde sehen, das ist eine Top-Qualität. Und ich habe wieder viele Jahre Ruhe. Ich habe dann gleich zweimal gestrichen und dann habe ich halt ein bisschen länger Ruhe. Das ist letztendlich auch kein Problem. Man scheut sich so ein bisschen als Deutscher so davor. Man kennt das nicht so, Hausstreichen. Also das muss man mal in den Sommermonaten in Skandinavien beobachten. Da machen die Familienfeste da draus. Also die ganze Familie ist am Hausstreichen, da ist der Grill an. Ich würde sagen, jetzt zum Grill gibt es auch das passende Getränk. Und die haben da richtig Spaß. Denn so ein paar Tage ist dann Hausstreichen angesagt und ratzfatz ist es wieder für viele Jahre frisch. Also das ist tatsächlich auch, das kann man auch zum Event machen. Und, oder man lässt einfach eine Malerfirma dann das Ganze machen.
Sehr gut. Und jetzt kann ich der Malerfirma beispielsweise sagen, hier übrigens, das sind Bretter von der und der Firma. Und dann melden sie sich bei denen. Oder wenn man auch selber möchte, dann sagt man, okay, das sind solche Bretter von dem mit dem Unternehmen. Dann kann ich mich da melden bei denen und dann kann ich mir da die richtige Farbe holen.
Ja, genau, holt man sich direkt dann dort die Farbe und die Hersteller, über die wir gerade sprechen, die sind alle viele Jahrzehnte schon am Markt und machen das und können das und haben ihren Außendienst und machen Empfehlungen und im Internet kann man alles lesen, gar kein Problem. Aber eins bitte nicht machen, irgend so ein Hausmeister-Service, der von Malerei keine Ahnung hat, wenn sich von dem irgendwas empfehlen lassen. Und ganz wichtig ist auch Probeanstrich. Es gibt zwei, wenn man nicht genau weiß, was ist das für eine Farbe, muss man einen Probeanstrich machen. Es gibt nämlich ölbasierende Farbbeschichtungen, die hervorragend sind. Und es gibt wasserbasierende Farben. Farbbeschichtung. Und wenn man das nicht genau weiß, muss ich praktisch einen Probeanstrich machen. Sonst werde ich es nicht erfahren. Es kann eben dann, wenn ich das Falsche nehme, auch schief gehen. Also von daher nicht sich einfach irgendwas empfehlen lassen und der macht das dann schon, sondern sich selbst vergewissern, was es ist. Und am besten, man hat das Fabrikat. Das ist natürlich am allerbesten.
Ah, sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das Thema Fassaden haben wir in den letzten 3 Folgen hoffentlich ausreichend erörtert. Oder haben wir was vergessen, Holger?
Ach, bestimmt. Also wir können, aber vielleicht kommen wir einfach nochmal drauf zurück. Vielleicht gibt es ja Hörerfragen, auf die wir dann, dass wir nochmal so einen Hörerfragen-Sammelsurium-Podcast machen.
Ja, das wäre gut. Und wo ihr diese Hörerfragen loswerdet, ne? Entweder bei Instagram, ihr könnt uns bei Instagram eine Nachricht schreiben, ihr könnt uns aber auch auf die Webseite gehen, auf dasmodernehaus.info und uns dort eine Nachricht schreiben oder auch immer in den Beiträgen unter diesen Podcast-Folgen könnt ihr uns auch mal einen Kommentar schreiben. Dann nehmen wir die gerne mal auf und machen eine bunte Hörerfragen-Sendung. Wir würden uns riesig freuen. Und dann würde ich sagen, Holger, danke, dass du uns da durch die Fassaden durchgelotst hast. Ich hoffe, alle konnten ordentlich was mitnehmen. Wenn ihr demnächst wieder reinschaut, dann oder wieder in 14 Tagen wieder reinhört, Holger, worüber reden wir dann?
Ja, wir gehen aufs Dach. Und zwar aufs Flachdach. Wir möchten uns damit mal befassen. Und zwar sind Flachdächer ja nicht nur zum Wasserableiten da, sondern sie sind ja auch heute Nutzdächer. Das heißt, das Flachdach ist ein Nutzdach geworden. Und ich glaube, das ist mal eine Podcast-Folge wert. Wer Lust hat, gerne reinhören.
Sehr schön. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Holger und ich sagen danke. Und wenn ihr mal eine Holzbaufrage habt, dann schaut euch vorbei bei dasmodernehaus.info und dann werdet ihr da sicherlich weiterhelfen, falls nicht, fragt ihr uns. Und wir sagen bis dahin, tschüss.
Tschüss an alle.